Computer, der Geist in der Maschine, eine Vortragsreihe des alternativen Lehrangebots an der Universität Zürich, aufgezeichnet durch das alternative Lokalradio Zürich. Vom 12. bis zum 16. Mai hat an der Uni Zürich ein Vortragszyklus unter dem Titel «Computer, der Geist in der Maschine?» Fragezeichen stattgefunden. Organisiert hat der Zyklus der Verband der Studierenden an der Uni, VSU, im Rahmen des ALA, einem alternativen Lehrangebot. Sechs Referenten haben sich kritisch zu verschiedenen Themen aus dem Bereich Computertechnik geäussert. Wir vom LoRa haben diese Vorträge aufgezeichnet.
Ihr hört jetzt aus dieser Reihe den Vortrag von Jürg Frischknecht unter dem Titel Telematik, Ende der nationalen und individuellen Autonomie.
Telematik, Wortzusammenzug von zwei Begriffen, von zwei Entwicklungen. Auf der einen Seite die Informatik und auf der anderen Seite Telekommunikation. Zwei Bereiche, die in den 60er Jahren, auch Anfang 70er Jahren, noch weitgehend separat entstanden sind, jetzt aber immer mehr zusammenwachsen, auch sprachlich zu dem Begriff Telematik, wo verwendet werden, nebst anderen Begriffen wie Informations- und Kommunikationstechnologien, meist abgekürzt I+K-Technologien. Ich selber habe eigentlich mit Computer nichts am Hut, ich habe noch nie mit Computer geschafft, aber wer sich mit Medien beschäftigt, kommt unfreiwillig, unweigerlich immer mehr in Kontakt mit diesen I+K-Technologien, weil alles, was heute an neuen Medien auf uns zukommt, ist nur möglich dank entsprechender technologischer Entwicklungen. Auf der einen Seite Chips, also der Baustein für die heutigen Computer, auf der anderen Seite im Bereich von der Telekommunikation vor allem zwei Sachen. Das eine, ein Netz von Nachrichtensatelliten, die im Himmel oben hängen, in mehreren Dutzend Zahlen, wo heute praktisch der ganze Telefonverkehr, Datenverkehr, alles, was mit Kommunikation zu tun hat, auch Austausch von Fernsehprogrammen etc. abgewickelt wird. Etwas, was erst seit vergleichsweise wenigen Jahren gibt. Und da unten auf dem Boden eine Technologie, die erst in den nächsten Jahren installiert wird, nämlich Glasfasern. Einfach unheimlich viel leistungsstärker als alles, was heute an Kabel rum ist, an Kupferkoaxialkabel, wo ja heute vor allem Telefon oder auch Fernsehnetz wie Redifusion läuft. Vielleicht in 10, 20 Jahren, so ist das Ziel der PTT-Verwaltungen, soll jedes Haus, jeder Haushalt zu jedem Telefonanschluss nicht mehr wie heute ein schmalbandiges Kupferkabel laufen, das mal konzipiert worden ist, um einfach die menschliche Stimme zu übertragen, sondern eine Glasfaser, die x-mal leistungsfähiger ist, im Dutzend gerade auch noch ein Fernsehprogramm übertragen, jede Menge Daten, also im Verkehr von Computer zu Computer. Wenn ich jetzt in der nächsten 3/4 Stunde versuche, zu dem Thema Telematik zu reden, so ist das nicht aus der Sicht vom Techniker. Ich habe jetzt ganz kurz die technischen Voraussetzungen zwar erwähnt, sondern mein Ansatz ist ein politischer. Mich interessiert viel weniger, was technisch alles möglich ist, sondern mich nimmt Wunder, was mit diesen Sachen gemacht wird. Wie das Gesellschaft mit deren Entwicklung umgeht. Informationstechnologie gilt als eine der Wachstumsbranchen, wo die Hoffnungen der Industrie dreigesetzt wären. Das ist sonst eigentlich nur noch bei der Rüstung der Fall, wo immer noch sehr rentabel ist, oder bei neuen Bereichen wie Gentechnologie. Wir wissen, dass in sehr vielen anderen Bereichen Stagnation ist, dass kein grosses Wachstum mehr drin liegt. Hier sollen ganz grosse zusätzliche Umsätze realisiert werden. Man sieht aus dieser Grafik noch etwas Zweites. Sie ist aufgelistet in Massenkommunikation, das traditionelle Radio und Fernsehen, hier als Verteilkommunikation bezeichnet, und Individualkommunikation. Beides wird ja mit dieser Technologie, die ich vorher angetippt habe, verbreitet. Das Verhältnis wird sich stark verändern. Die Massenkommunikation wird zwar auch massiv wachsen, aber relativ und im Gesamtkuchen ist es ein kleinerer Anteil verglichen mit der Individualkommunikation, was also nicht öffentliche Massenkommunikationsangebote sind. Das ist sowieso ein Merkmal, dass Grenzen zunehmend verschwinden. Massenkommunikation, das ist ja bisher etwas gesehen mit Freizeit. Über die gleichen Apparaturen, einen Fernsehbildschirm, laufen künftig auch Sachen, die überhaupt nicht mehr mit Freizeit, sondern mit Arbeit zu tun haben. Es gibt Medien, auf die ich noch zu reden komme, wie Videotext, wo sowohl massenkommunikative Aspekte haben, wie eben individuelle, ein individuelles Kommunikationsmittel. Also Verwischung von Grenzen, von Massen zur Individualkommunikation, aber auch von Arbeit zur Freizeit. Insgesamt eine riesige Hoffnung auf grössere Umsätze. Und das muss man sich immer vergegenwärtigen, dass das als Motiv dahinter ist, diese Hoffnungen und die Erwartung, dass man in diesem Bereich Umsatz und damit natürlich auch Profit machen kann. In meinen Augen ist die ganz politisch Kontroverse, also das Thema jetzt eigentlich von meinen Ausführungen, teilt die Leute, die damit zu tun haben, in zwei Lager. Man kann das sehr einfach formulieren, aber es stimmt in meinen Augen auch. Es geht auf der einen Seite eine Fraktion, eine Interessengruppe, die auf den Mehrwert setzt, auf den Profit. Das ist die, die so eine Grafik immer im Hinterkopf hat, wenn sie investiert, wenn sie neue Aktivitäten entfaltet. Und es geht auf der anderen Seite eine Gruppierung, die heute nicht so zu sagen hat, die in der Minderheit ist, die die ganze Problematik mehr unter dem Aspekt von der Sinnfrage anschaut, was soll denn das Ganze, wo von einer Wertposition ausgeht. Zu dem Ansatz zähle auch ich mich. Die Werte, von denen ich heute ausgehen will, sind Selbstbestimmung, sind Autonomie, und zwar auf zwei Ebenen, nämlich auf der Ebene von der Gesellschaften, von den Staaten und auf der Ebene von den Individuen. Das wird hier die Aufteilung sehen von meinem Referat, dass ich zuerst auf der Ebene der Gesellschaften versuche nachzuweisen, dass wir es mit einer neuen Dimension von Imperialismus wäre zu tun haben, die viel massiver ist als alles, was wir bisher hatten, an zwischenstaatlichen Klassen, Gegensatz an Machtgefälle. Und später dann auf der Ebene vom Individuum, dass ganz neue Kontrolldimensionen auf uns zukommt. Beides Entwicklungen, die eben die Selbstbestimmung zum Beispiel von Staaten oder eben die Autonomie, die Selbstbestimmung von Individuen in Frage stellt. Zum ersten Thema, Ebene von Gesellschaften, von Staaten. Es lohnt sich einmal, sich zu überlegen, zu vergegenwärtigen, wie dass man Staaten aus den Angeln heben oder wie dass man Gesellschaften lahmlegen könnte. Wenn man diese Überlegung anstellt, dann wird man sehr bald auf verschiedene Nervensysteme kommen, die existenziell sind für das Funktionieren von so Gesellschaften. Man kann es in der historischen Reihenfolge, wie es entstanden ist, den Verkehr dazu zählen. Man kann sich den heutigen Wirtschaftsfluss, den ganzen Austausch, überhaupt das Funktionieren von dieser Weltgesellschaft nicht mehr vorstellen, ohne die heutigen Verkehrsnetze. Zweitens Energie, etwas, das zunehmend auch vernetzt ist. Alle kennen das Schlagwort vom Ölhahn, wo uns da runter könnte zutrüllen, oder vom Gashahn, wo die Russen könnte dran trüllen. Also es ist immer auch mit einer Machtkomponente verbunden, wer hat in einem bestimmten Netz Sagen. Eigentlich noch nicht im Bewusstsein ist, in meinen Augen, dass bereits heute ein drittes Netz entsteht, beziehungsweise besteht, wo sehr viel wichtiger wird sehen, unter dem Aspekt von Machtausübung, neue imperialistische Dimension. Und das ist Telekommunikation, beziehungsweise eben dann verbunden mit den Computern, mit der Informatik, Telematik. Man kann so ein Beispiel illustrieren. Vielleicht erinnert ihr euch an den Konflikt im Iran 1980, wo die amerikanische Botschaft besetzt war, über mehrere Wochen hinweg, was zu einer grossen Aufregung geführt hat in den USA. Dort hat die Carter-Administration als konkrete Massnahme erwogen und sie ist eigentlich ganz hart vor dem Entscheider, vor der Durchführung gestanden, dass man den Iran ausklinkt, verbannt, aus dem Netz von der Intelsat, auf die Organisation komme ich gerade noch zu reden, also auf die Organisation, multinational, die den ganzen Satellitenverkehr kontrolliert, organisiert, zwischenstaatlich. Das hätte bedeutet, dass die Volkswirtschaft von Iran von einem Tag, also von einer Minute auf die andere, völlig lahmgelegt gesehen wäre. Ich glaube, man kann sich das gut vorstellen. Jede Flugverbindung, jede Finanztransaktion, ein Haufen Informationen, die abgerufen wären, aber selbstverständlich auch das Telefon, Fernschreiben etc. wären von einer Minute auf die andere völlig abgestellt gesehen. Vermutlich hat man das dann trotzdem nicht gemacht, weil ja das auch ein Schnitt ins Eigenfleisch von amerikanischen Firmen gesehen wäre, die dort geschäftet haben. Aber es zeigt sehr eindrücklich, finde ich, dass man mindestens so sehr wie vom Ölhahn oder vom Gashahn eigentlich davon müsste reden, dass es auch einen Kommunikationshahn gibt, eben Verfügungsgewalt über Telekommunikation, die sehr wohl im Sinn von Machtausübung kann eingesetzt werden kann. Was charakteristisch ist bei dem dritten Netz, wo eigentlich zum Zentralnervensystem der Weltgesellschaft sich entwickelt, das Machtgefälle sehr viel krasser ist als bei Verkehr oder bei Energie. Die Energievorkommen verteilen sich immerhin auf ein paar Staaten. Bei der Telekommunikation ist es unheimlich krass, eine Dominanz der USA über den ganzen Rest. Man kann beispielsweise die Liste der Computerhersteller anschauen. Das ist eine Liste aus dem 84. Man muss dort, glaube ich, bis zur Nummer 6 gehen, bis ein Nicht-Amerikaner kommt. Aber auch wenn man den ganzen Rest durchschaut, dann ist eine absolute Dominanz der amerikanischen Computerfirmen, allen voran natürlich die IBM. Ich weiß nicht, wie gegenwärtig eigentlich die Dimension ist, wo die IBM hat, also umsatzmässig, da ist es noch etwa 45 Milliarden. Und ich glaube, man muss die nächsten 9 oder 10 Firmen zusammenzählen, bis man wieder auf den Betrag kommt. Also eine unheimliche Potenz von einem einzelnen Multi, der in einer Branche aktiv ist, wo eben zunehmend zu dem Zentralnervensystem der Welt wird, wo für Machtausübung entscheidend wird. Das ist auf Seite der Hardware nur ein Element, Computer. Es ist mindestens so krass beim Bereich der Vermittlung der Satellitenkommunikation. Im 64 ist die Intelsat gegründet worden als multinationale Organisation, wo jetzt, glaube ich, 110 Länder dabei sind. Es ist aber von Anfang an eine ganz eindeutig US-kontrollierte Einrichtung gesehen. Die haben am Anfang ca. 60, ist glaube ich ein bisschen mehr, aber spielt keine Rolle, Prozent vom Aktienkapital gehabt. Das ist in der Zwischenzeit abgegangen, weil sie doch an andere Staaten etwas haben müssen abtreten. Und sie haben 64 bis 78 mehr als 90% vom ganzen Auftragsvolumen gehabt. Also im Prinzip ist einfach alles, was in den Weltraum geschossen worden ist, ist von amerikanischen Firmen gebaut worden. In der Zwischenzeit ist das abgegangen, glaube ich, auf 80. Und die Europäer haben sich 20% von dem Kuchen gegammelt. Ich weiss leider nicht, ich merke gerade, was mit den Japanern los ist, ob die da gar nicht dabei sind oder ob das bei diesen 20% dabei ist. Das spielt im Moment aber keine Rolle. Es ist immer noch eine unheimlich krasse Dominanz von amerikanischen Firmen in diesem Bereich. Das zu der Hardware. Man muss aber sehen, dass die Telekommunikation natürlich nicht nur aus der Hardware besteht, sondern auch noch aus dem Inhalt, der transportiert wäre, was heute allgemein auch in diesem Bereich als Software bezeichnet wird, nämlich Film, Fernsehfilm, die beispielsweise transportiert wären. Die UNESCO hat ausführliche Studien gemacht, ich komme auf das noch zurück, den McBride Report, wo es internationale Gefälle in der Verbreitung von Informationen, von Filmen etc. untersucht hat. Stichwort dazu Kulturimperialismus, wo im Einzelnen mit unheimlich viel Material, Fakten nachweist, dass auch in der Verbreitung von Inhalt ganz massive Dominanz da ist von US-Firmen. Das ist also, wenn man heute zum Beispiel bei uns Kinoangebot anschaut, dann ist das auch augenfällig. Ich glaube, es ist etwa 60% der Filme, ich habe die Statistik jetzt nicht da, aber Grössenordnung, 60%, 2/3 von allen Filmen, die von den USA kommen. Was heute zu uns kommt, ist aber nur 10% von allen US-Filmen, die produziert werden. Es ist zwar hier absolut dominierend, aber es ist nur ein Bruchteil von dem, was dort überhaupt produziert wird. Und man kann die ganze Entwicklung, die jetzt abläuft, im Bereich der Massenkommunikation, neue Satellitenfernsehprogramme, die eben angewiesen ist auf die Technologie, kann man eigentlich ganz simpel auch interpretieren und einschätzen als den Versuch, die restlichen 90% von der USA-Software, von der USA-Film in Europa, in anderen Teilen der Welt auch noch zu vermarkten. Wer die Fachpresse liest oder auch Wirtschaftsteile von einer NZZ oder einem Tagi, der hat die letzten ein, zwei Jahre praktisch wöchentlich können verfolgen, wie sich in den USA unheimliche Fusionsprozesse, Konzentrationsprozesse abgespielt haben in dieser Softwarebranche, dass sich Filmgiganten zu noch grösseren Giganten zusammengeschlossen haben, weil da ein künftiger Markt gewittert wird, weil sich jetzt die Software-Multis formieren, die in den nächsten 10, 20 Jahren eben das Zusatzgeschäft machen wollen. Man könnte bei der Software, wir sind ja da schliesslich an einer Uni, auch noch das Wissen anführen, wo in meinen Augen mit diesen neuen Möglichkeiten auch zusätzlich verkommerzialisiert wird, indem kommerzielle Datenbanken entstehen, wo der Abruf von Wissen zwar sehr einfach vielleicht weltweit distanzunabhängig möglich ist, wo aber gegen Bezahlung funktioniert. Und das ist eine grosse Abkehr vom heutigen Prinzip. Man kann die Universitäten nehmen, man könnte auch die Bibliotheken nehmen, wo eigentlich seit ihrer Gründung vom ganzen Anspruch her, Aufklärung und so weiter, davon ausgehen, dass Wissen universell zur Verfügung gestellt wird. Wissen ist etwas, das allen gehört. Ich habe gerade ohne den schönen Spruch wieder einmal gelesen, im Dienste des Volkes. Das ist ein Ausdruck von dieser Vorstellung. Wissen ist nicht etwas, das privatisiert soll sein, kommerzialisiert. Wissen ist eben noch Macht, das soll in demokratischen Gesellschaften allen zugänglich sein. Das ist das Ideal. Dass auch heute natürlich in Universitäten oder Bibliotheken die Realität bereits von diesem Ideal abweicht, soll uns hier nicht beschäftigen. Entscheidend scheint mir, dass aber auch der Zugriff auf Wissen künftig kommerzialisierter wird ablaufen. Die Anzeichen sind da. Man könnte allein zu diesem Thema ein ausführliches Referat machen, was sich an Datenbanken im Moment formiert, wo alles Business ist. Ich finde die Entwicklung darum interessant, weil es sehr viele euphorische Stimmen auch gibt im Zusammenhang mit den I&K-Technologien, die davon ausgehen, dass die technologischen Möglichkeiten zu einer neuen Chancengleichheit führen zwischen Staaten, aber auch zwischen Individuen, zu einer demokratischeren Gesellschaft, weil es vorstellbar ist, dass man das gesamte Weltwissen zum Beispiel auf kleinstem Raum kann speichern kann, abrufbar machen für viele Leute. Ich meine, dass so Vorstellungen, der Klaus Häfner in Bremen ist beispielsweise ein Vertreter von dem, wo vielleicht einige sein Buch über Bildungskrise kennen oder ähnliche Publikationen auch häufig referiert, dass so euphorische Stimmen eigentlich unberücksichtigt lassen, in was für gesellschaftliche Formationen eben so Technologien eingesetzt werden. Es ist müßig darüber zu diskutieren, wie wertfrei oder nicht wertfrei die technischen neuen Möglichkeiten sind. Entscheidend ist, dass sie in bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen appliziert werden. Und von dort her meine ich, sind die Hoffnungen auf eine neue demokratische Qualität, neue Chancengleichheit, sind eine Illusion, weil alle verfügbaren Informationen eigentlich darauf hindeuten, dass die Möglichkeiten eingesetzt werden, nicht für emanzipatorische Interessen, für eine größere Chancengleichheit, sondern genau das Gegenteil sich abspielt, nämlich noch krassere Machtgefälle im Moment, eben, was ich hier versuche zu zeigen, zwischen Staaten. Die neuen technologischen Möglichkeiten wären heute genutzt, um ganz einen wichtigen Systemwechsel durchzuführen. Das ist der Schluss von meinen Ausführungen über die Staaten, die ich möchte hier machen. Wir haben auf der einen Seite jahrelang das Modell vom öffentlichen Dienst für alle, möchte ich das einmal umschreiben. Und wir erleben heute, wie die neuen technischen Gegebenheiten, Möglichkeiten genutzt werden für eine ganz massive Offensive Richtung Privatisierung. Es gibt aus dem englischen bzw. amerikanischen Wort von der Deregulation oder Deregulierung, was meint, dass man den Einfluss vom Staat soll reduzieren zugunsten vom freien Markt, von der Privatwirtschaft. Ich möchte den Vorgang, den ich für ganz wichtige Entwicklung halte in dieser Gesellschaft, an zwei Beispielen aufführen, nämlich auf der einen Seite bei den PTT-Betrieben, also der Post, das wäre quasi die Hardware-Seite, nachher dann auch auf Seite der Software der SOG in der Schweiz bzw. anderen Fernsehgesellschaften im Ausland. Und im Bereich der PTT-Betriebe muss man nochmal auf die Intelsat zurückkommen. Die Intelsat ist, wie gesagt, ein amerikanisch dominierter Laden, seit der Gründung von 1964. Trotzdem hat eigentlich erstaunlich im 1984 der Reagan plötzlich verkündet, dass neben dieser Intelsat noch private, kommerziell operierende Firmen sollen zugelassen werden für das Betreiben von Nachrichten, von Kommunikationssatelliten. Also die amerikanische Wirtschaft konkurriert sozusagen sich selber, wo ja in dieser multinationalen Organisation Intelsat auch bereits über einen sehr grossen Einfluss verfügt. Warum das? Die Intelsat, wie auch die schweizerische PTT oder im Programmbereich NSRG, die funktionieren nach dem Prinzip vom öffentlichen Dienst für alle, was auch bedeutet, ein Element von Solidarität. Nämlich in der Tarifpolitik, in dem eine Art Mischrechnung gemacht wird. Bei der Intelsat, wo etwa zwei Drittel vom gesamten internationalen Telefonverkehr darüber abläuft, der Rest sind Kabel, die immer noch in den Meer liegen und andere Mittel, aber zwei Drittel vom ganzen Telefonverkehr laufen über die Intelsat. Also das ist eigentlich die Organisation, die Telekommunikation betreibt und über Satelliten in einem Bereich, wo er zunehmend wächst. Die Intelsat macht eine Mischrechnung. Es ist so, dass 10% von der Strecke, von dem Netz, das die Intelsat betreibt, die Hälfte vom Umsatz bringen. Das ist ganz einfach, welche Strecke? Das ist die Nordatlantikroute. Das ist ein dicker Strang. Dort wird viel telefoniert, kommuniziert. Dort kommt Geld rein. Umgekehrt ist es so, dass die Hälfte vom Netz nur 10% vom Umsatz bringt, nämlich alle dünnen Strecken, beispielsweise nach Afrika oder in andere Länder der dritten Welt. Heute, wenn ich beispielsweise auf Tansania telefoniere, dann ist das Telefon subventioniert durch die Leute, die nach Nordamerika telefonieren. Man kann das Prinzip gut oder schlecht finden. Ich finde das richtig, dass eine Art Mischkalkulation gemacht wird. Wir kennen das auch aus der Schweiz. Es ist in der Schweiz so, dass Grosskunden der PTT, die sind zusammengeschlossen im eigenen Verband, das sind über 200 Firmen, dass die, glaube ich, 40% vom Umsatz ausmachen. Und die paar Zahlen, die sind eigentlich der Motor hinter dieser ganzen Politik von der Privatisierung und Deregulation. Weil in heutigen Firmen, vor allem in den Multis, werden die Kosten für Telekommunikation immer grösser. Weil die ganze Kontrolle von einem Multi, von einem Firmennetz, die ist heute nicht mehr denkbar ohne so Kommunikationsverbindungen. Und die schauen natürlich auch ihre Kostenstruktur an und die sagen, das ist zu teuer. Wir machen nicht mehr mit bei dieser Mischkalkulierung. Wir zahlen nur noch das, was unser Dienst selber kostet. Das bedeutet, dass die kleinen Leute oder die kleinen Länder massiv mehr müssten zahlen für das Telefon. Zeitungsberichte sind in letzter Zeit erschienen, die dokumentiert haben, wie in Amerika, also in den USA, Telefonkosten für den kleinen Mann gestiegen sind. Weil in den USA ist die Privatisierung bei der Telefongesellschaft bereits realisiert. Es geht nebst der grossen AT&T, wo jahrelang das Geschäft betrieben hat, zunehmend private Firmen, wie übrigens auch in Großbritannien von der Margaret Thatcher. Folge davon ist eine massive Verteuerung von den Lokalgesprächen, von den Telefonen für kleine Leute. Es ist eine Entwicklung abzuziehen, dass es für Leute ohne entsprechendes Einkommen zum Luxuswert sich ein Telefon zu leisten. Oder auf der Ebene von Staaten, dass eben für finanzschwache Länder der internationale Kommunikationsverkehr, und da ist das Telefon nur etwas, zunehmend teurer wird. Diese Entwicklung ist im vollen Gang. Man könnte das auch illustrieren, ausleuchten an den ganzen Auseinandersetzungen in der Schweiz um das Fernmeldegesetz. Also das ist das PTT-Gesetz eigentlich. Das ist im Moment in der Revision und auch da ist das Seilziehen darum, wie künftig beispielsweise die Tarifstruktur soll aussehen. Auch in der Schweiz drängen Grosskunden darauf, dass sie mehr Elemente als heute, zum Beispiel die Hauszentralen etc., privatisieren können, ihren Bereich übernehmen. Das Fernziel, die Hoffnung ist natürlich, dass sie eigene Netze betreiben können. Dass auch die Netze nicht mehr von der öffentlichen Hand, von der PTT-Verwaltungen betrieben werden, sondern dass die grossen Multi sich selber einen Nachrichtensatellit halten und entsprechend kostengünstig den Betrieb organisieren. So viel zu dieser Privatisierungswelle, die jetzt im vollen Gang ist bei der Hardware. Man kann das Ganze auch auf Seite der Software anschauen, eben bei der SOG oder überhaupt bei der Organisation vom Fernsehen. Es ist ja so, dass wir in ganz Europa praktisch, im westlichen Europa, auch bisher das Modell vom öffentlichen Dienst für alle haben. Das heisst bei der SOG, dass sie einen Leistungsauftrag hat, vom Bundesrat formuliert, wo sie verpflichtet, zum Beispiel Bildungsaufgaben, Kulturaufgaben, Berücksichtigung von sprachlich-kulturellen Minderheiten und so weiter, also diese Sachen zu berücksichtigen. Ich lasse jetzt einmal auf der Seite, wie weit sie das tatsächlich macht. Dort müssen wir die SOG wesentlich mehr kritisieren. Aber sie hat vom Auftrag her, hat sie die Pflicht. Was heute passiert, ist eine Privatisierung, eine Kommerzialisierung von Fernsehprogrammen. Und das alles ist nur möglich dank diesen neuen technischen Möglichkeiten. Wo ich am Schluss vielleicht 10 oder 20 Programme habe, das wird uns verkauft als freie Wahl für den mündigen Bürger. Die Frage ist aber, was das uns letztlich bringt. Ich bezeichne das immer als McDonaldisierung vom Äther. Was wir heute haben, ist für mich ein Speisrestaurant mit sehr vielen verschiedenen Ecken. Ich kann zwar schnell etwas essen, ich kann billig etwas essen, aber für sehr viele verschiedene Geschmäcker, ob ich vegetarisch gerne esse oder italienisch oder chinesisch oder ausgefallene Wünsche habe, ich finde irgendwo ein Plätzchen, wo ich auch auf meine Rechnung komme. Es ist zwar nur ein Haus, aber es hat sehr viele Abteilungen, die Speiskarte ist reichhaltig. Nachher kann ich vielleicht zwischen 20 McDonalds wählen, wo alles Fastfood sehr gut präpariert ist, optisch wunderschön, aber wo ist denn die Wahl? Ich habe 20 Programmtasten, aber es spielt zunehmend keine Rolle, welche ich das drücke, weil bei kommerziellen Programmen natürlich der Mechanismus da ist, dass jeder der Publikumsmehrheit nachjagt, weil er ja von Werbung lebt. Und Werbung kommt nur rein, wenn man höhere Publikumszahlen kann verkaufen kann. Das übt den Zwang aus auf das Strickmuster von diesen Programmen. Ich darf das hier nicht weiter ausführen. Ich finde es eine verlogene Demagogie, wie uns diese Entwicklung verkauft wird, mit schönen Schlagworten, eben freie Wahl für den mündigen Bürger, wo nicht die Interessen von der breiten Bevölkerungsmehrheit damit verkauft wird, sondern eigentlich gegen die Interessen vom kleinen Mann, und das ist die Mehrheit der Leute, oder von den kleinen Ländern, uns etwas geschildert wird als grosser Fortschritt, als grosse Zukunft. Die Auseinandersetzung bei dieser Debatte ist eigentlich immer, ob die Marktwirtschaft, ob es den Markt bringt. Das ist ja die These von der anderen Seite, von der Mehrwertseite, von der Profitseite. Die sagt, der Markt bringt es. Die Marktwirtschaft regelt das. Am Schluss kommt selbstregulierend das Beste für uns alle raus. Wir kennen das bei den Markenartikeln, es setzt sich auch das Beste durch. Ich halte es für einen fatalen Irrtum oder Kurzschlussmechanismus, der von mir aus beim Denner oder beim Migros mag stimmen, mit den Nudeln oder mit irgendeinem Produkt zu übertragen, weil es genügend Beleg gibt, Entwicklungen im Ausland, die eben im Medienbereich oder jetzt auch im Bereich der Fernmeldebranche aufzeigen, dass der freie Markt das schon bringt, aber nicht uns, oder? Es bringt es den Grosskunden, die können massiv Kosten sperren, aber uns wird eigentlich etwas weggenommen. Ich möchte hier noch zwei ganz kurze Exkurs machen oder einfach zwei Themen anschneiden. Das eine ist die UNESCO und das zweite ist die Netzpolitik. UNESCO, die Amerikaner sind austreten. Man hat kritisiert, dass das ein bürokratischer Laden sei, verkalkt und so weiter. Man wolle das nicht weiter finanzieren. Der effektive Hintergrund ist ein anderer. Die UNESCO ist eigentlich der einzige Ort, der Ort, die internationale Organisation, wo der Kulturimperialismus die neuen Entwicklungen dokumentiert hat, im Bereich der Software. Aber die Amerikaner können sich natürlich ausrechnen, dass auch die Hardware-Seite die neuen Abhängigkeiten nochmal könnten von der UNESCO untersucht werden. Und es sind ganz massive Interessen im Spiel, wenn man sieht, wie dominant eben die US-Firmen sind in diesem Geschäft. Das ist der Hintergrund, warum letztlich die Reagan-Administration sich aus der UNESCO zurückgezogen hat, um die Organisation zu lähmen. Was uns hier müsste beschäftigen, ist die Rolle der Schweiz, die in meinen Augen paradox bis tragisch ist, indem die Schweiz quasi subjektiv im politischen Handeln praktisch amerikanischer als die Amerikaner sich aufführt in der UNESCO, in den ganzen Auseinandersetzungen um die Weltinformationsordnung, das MacBride Report. Die Weltinformationsordnung ist ein bescheidener Versuch, quasi die nationale Souveränität der Staaten ein bisschen zu stärken gegenüber dem internationalen freien Fluss der Information, wo eben der freie Fluss von dominierenden US-Firmen ist. Die Schweiz hat sich da völlig auf die Seite der Amerikaner gestellt, obwohl sie objektiv eigentlich schon längstens viel näher bei einem Drittweltland ist. Die Schweiz ist zwar ein industrialisiertes Land, aber bei den Dimensionen, die hier zur Diskussion stehen, sind wir praktisch ein Drittweltland. Ob man das hardware-seitig anschaut, ob man das software-seitig anschaut, der Unterschied zu den USA ist sehr viel entscheidender als die Unterschiede, die es natürlich auch noch gibt zu einem Drittweltland. Und ich halte es eigentlich für einen Skandal, dass sich bis heute die UNESCO-Politik von der Schweiz hat können halten. Es gibt auch in der Schweiz schon einzelne Politiker, die eigentlich auf dem Reagan-Kurs sind und sagen, wir sollten aus dieser UNESCO raus. Das wollte einfach noch kurz antippen, weil die Debatte ja periodisch in den Medien auch wieder auflangt. Zu der Netzpolitik. Das ist eigentlich ein selbstkritischer Punkt, den ich noch möchte anschneiden möchte, an die Adresse noch von den Linken und Liberalen in der Schweiz, überhaupt von den Leuten, die von einem Wertstandpunkt aus Medienpolitik betreiben. Wir haben eigentlich völlig verschlafen, was sich hier abspielt. Das ist nämlich im Prinzip eine Art Autobahnbau im Kommunikationsbereich. Wo PTT jetzt in Angriff genommen hat, Endzustand, ein Glasfasernetz. Ein Glasfaser ist wirklich eine Autobahn, verglichen mit dem Strössli, das wir heute haben, mit dem heutigen Telefonnetz. Und das Netz ist Voraussetzung für sehr viele Entwicklungen, auch die, die ich jetzt auf der Ebene vom Individuum komme. Und es hat bisher in der Schweiz, ganz anders als zum Beispiel in der BRD, keine Kritik zu dem gegeben. Und der Hintergrund ist vielleicht folgender. Wir haben ja in der Schweiz schon private Netze, nämlich von der Rediffusion und anderen Kabelgesellschaften. Das ist ordnungspolitisch eigentlich ein Sündenfall in den 60er Jahren gesehen, weil allgemein der Grundsatz gelten hat, Netz öffentliche Hand, so wie Wasser öffentliche Hand ist etc. Und PTT hat aus Gründen, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen kann, in den 60er Jahren das Abtreten an die Rediffusion. Das ist von linken, von liberaler Seite immer kritisiert worden. Ich sage, das müssen wir rückgängig machen. Und in den Glasfasern hat man die Chance gesehen, dass eine Redifusion und ähnliche Netze quasi hinfällig wären. Weil ja auf den Glasfasern, die sowieso zu jedem Telefon gezogen wären, gerade zusätzlich und damit natürlich kostengünstiger als bei der Redifusion, auch alle Fernsehnetze können transportiert werden. Und die Hoffnung quasi auf eine Zurückführung in die öffentliche Hand hat eigentlich den Blick verstellt für die grundsätzlichen Dimensionen, ob das eigentlich richtig ist, dass man den Autobahnbau, den kommunikativen Autobahnbau, einfach hinnimmt, wo Voraussetzungen sind für die Einführung von sehr vielen neuen Systemen. Und damit bin ich eigentlich schon voll beim zweiten Bereich vom Individuum. Ich möchte hier vor allem von Videotext reden. Ich werde häufig gefragt, weil ich ja aus dem Medienbereich komme, für irgendein Referat, was bringen uns die neuen Medien? Und dann muss ich einmal gerade protestieren und sagen, das ist schon völlig falsch gestellt, die Frage, das ist ein Irrtum. Die neuen Medien bringen uns nämlich nichts, im Gegenteil, die nehmen uns viel weg. Das ist eine unterschiedliche Optik. In meinen Augen ist das, was an neuen Medien auf uns, auf Individuen zukommt, ein Angriff in vielerlei Hinsicht, ein Wegnehmen. Und ich unterscheide eigentlich zwischen alten neuen Medien und neuen Medien. Ich komme auf das zurück. Zu den alten neuen Medien, da rechne ich zum Beispiel all die zusätzlichen Satellitenfernsehgeschichten, die kommen. Die sind zwar neu, es ist eine Multiplizierung gegenüber heute, aber es ist eigentlich nichts Neues vom Erscheinungsbild her. Es ist einfach ein Fernsehprogramm, es ist eine Taste mehr, wo man drücken kann. Es ist sicher ein Angriff auf das Portemonnaie. Man kann sich mal irgendeinen Katalog von Interdiscount oder Eschenmoser in die Hand nehmen und es lohnt sich wirklich einmal rauszuschreiben, was zum Beispiel heute Neuanschaffung von einem sogenannten Heimkommunikationszentrum kostet. Wenn man einfach alles kauft, was heute möglich ist. Die Berechnungen sind gemacht worden, ich habe das in Kürze auch schon ab und zu mit Leuten gemacht, man kommt etwa auf eine Investition von 30.000 bis 40.000 Franken. Und man kann sich ebenso ausrechnen, was man pro Jahr ausgibt, sind etwa 6.000 Franken. Das ist mehr als eine Verdoppelung gegenüber heute, man kennt ja das Haushaltsbudget. Also ist ganz klar, dass in diesem Bereich soll uns in den nächsten Jahren das Doppelte von heute zum Sack ausgezogen werden. Lebenszeit. Ich meine, dass man sehr gedankenlos uns eigentlich viel von unserer Lebenszeit klauen lässt, zum Beispiel durch Fernsehkonsum, durch Hocken vor der Kiste. Man kann das einmal hochrechnen aufs Leben, wie viel das tatsächlich ausmacht und sich einmal die Frage stellt, ob man das eigentlich will, was der Sinn vom Ganzen ist. Je mehr, dass wir zum Beispiel jetzt frühstücks und mittags und weiss nicht was für Fernsehen und Vormittagsfernsehen haben, je mehr wird sich der Fernsehkonsum ausweiten. Wenn man nur am Abend einfach 10 oder 20 statt 5 Programme hat, dann ändert das nicht viel bezüglich der Zeit, die wir investieren. Weil unser Budget, Zeitbudget am Abend ist auch limitiert. Aber wenn während dem ganzen Tag Angebote da sind, wird das einen ganz grossen Gump geben. Bei den Kindern, bei Hausfrauen und so weiter, das sind Zahlen, die man von den Vereinigten Staaten her beispielsweise kennt. Ich will das hier nicht weiter ausführen, sondern nur anregen, sich die Rechnungen mal zu machen. Ich kritisiere niemanden, der vor dem Fernseher sitzt, aber ich finde, man soll es wenigstens bewusst machen und sich überlegen, ob man das will. Und es ist drittens in meinen Augen auch ein Angriff auf den Kopf. Das, was ich vorher mit McDonaldisierung vom Äther bezeichnet habe, könnte man auch als Verdummung, als Entpolitisierung bezeichnen, weil in diesen kommerziellen Programmen politische Hintergrundinformationen zweifellos werden zurückgehen zugunsten von oberflächlichen Sachen, die gefällig sind, die leicht konsumierbar sind, wie eben ein Hamburger im McDonald's. Diese Sachen interessieren mich hier jetzt ein bisschen weniger als das, was die neuen Medien bringen. Und da denke ich vor allem an Videotext. Ich weiß nicht, wie weit Videotext überhaupt bekannt ist oder wie weit man schon mal so ein Möbel gesehen hat. Eigentlich ist es eine Verheiratung von drei Elementen. Wir nennen das Telefonnetz, das schon oben ist, wo jeder Haushalt geht. Wir nennen den Telefonapparat, der auch schon überall ist. Und wir nennen den Fernsehschirm oder auch den Personal Computer, den Monitor als Anzeigetafel. Ich wähle per Telefon eine Datenbank an und kann dann Informationen abrufen oder auch interaktiv Sachen abwickeln und das erscheint bei mir auf dem Bildschirm. Das System soll im Herbst in der Schweiz eingeführt werden. Die jetzige Generation ist vermutlich ein Flop und eine Pleite. Das soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass vermutlich eine nächste Videotex-Generation den Sprung wird schaffen. Und es ist eigentlich ein epochaler Schritt, der sich hier anbahnt, bis das erste Mal für jeden Haushalt, für jedermann und nicht nur für Spezialisten oder für den Geschäftsbereich ein Online-Dialog mit einem Computer soll möglich werden. Von jedem Haushalt aus per Telefon mit einer Datenbank kommunizieren. Eine Terminalisierung von jedem Haushalt. Das ist eigentlich die Vision, die hinter deren Entwicklung steht. Und man kann nicht nur Informationen abrufen, sondern man kann Telebanking machen. Ich kann zu jeder Tag- oder auch Nachtzeit mein Konto bewirtschaften, Auftrag geben, das und das soll überwiesen werden. Ich kann Teleshoppen, also im Jelmoli oder bei Ex Libris oder wo, Sachen einkaufen. Ich kann das auch gerade noch kombinieren mit der Bank, dass das auch mit meinem Konto abgezahlt wird und so weiter. Es lohnt sich, die Möglichkeiten bei einer Demonstration einmal anzuschauen, dort in Zürich beispielsweise, dort beim PTTV-Führzentrum. Wie heisst das? Füsslistrasse. Also die zeigen einem sehr gerne, weil sie froh sind um jeden, der sich für Videotext interessiert. Es ist gut, sich das einmal zu vergegenwärtigen, was damit möglich ist. Auch Videotext, die ich jetzt hier stellvertretend nehme für die technischen Möglichkeiten, nimmt in meinen Augen uns etwas weg. Das ist einmal die sogenannte Primärkommunikation oder wie man dem auch immer will, sagen die menschlichen Beziehungen. Es ist ganz klar ein Abbauen von direkten zwischenmenschlichen Kontaktbeziehungen zugunsten von einem Mensch-Maschinendialog. Die alten Frauen wären dann auf dem Fußgängerstreifen nicht mehr überfahren, wenn sie teleshoppen können und ähnliche Argumente kommen tatsächlich zu hören über, zum Beispiel von PTT-Vorführungsleuten. Und es ist wirklich die Vision denkbar von einem Leben, wo man weitgehend in der eigenen vier Wänden kann abwickeln kann. Natürlich kann man es auch anders machen, aber die technische Möglichkeit kommt. Es nimmt uns weiter Arbeitsplätze weg. Videotext ist ein Jobkiller-Medium und es ist sechstens ein Angriff auf unsere Unversehrtheit bzw. Autonomie. Man könnte auch Privatsphäre sagen, welchen Begriff man auch immer nimmt. Zu dem fünften und sechsten Punkt möchte ich ein bisschen mehr sagen. Zum Jobkiller-Effekt. Es ist völlig klar, dass Motivation hinter der Lancierung von Videotext ist Rationalisierungshoffnung. Es ist bisher, die Schätzungen gehen auseinander, sind 100, 150 Millionen in Videotext investiert worden. Es ist noch nicht öffentlich eingeführt. Das ist, glaube ich, bei 6-mal mehr als in sämtliche Lokalradiozähmen investiert worden ist. Es ist x-mal mehr als bisher in Satellitenfernsehprojekte investiert worden ist. In kein anderes neues Medium ist so viel Geld voraus investiert worden. Und das sind ja nicht mehr 10 oder nicht Leute, die das Geld zum Fenster rauswerfen, sondern die Hoffnung ist, dass das wieder einkommt durch Rationalisierung. Beispielsweise Telebanking. Anstelle vom Bankangestellten oder der Bankangestellten mache ich dann in Minutenarbeit daheim die gleiche Büze, nämlich indem ich die Überweisungen veranlasse. Versandhandel. Der ganze Dienstleistungssektor sind grosse Einsparungen möglich. Man könnte das im Einzelnen dokumentieren. In der Schweiz sind die Videotext-Befürworter zwar immer noch in meinen Augen dumm oder unehrlich und behaupten, es wären Arbeitsplätze geschaffen. Allen Ernstes. In Deutschland sind sie ehrlicher. Dort läuft das gleiche System übrigens unter dem Namen BTX. Die Abkürzung von Bildschirmtext. Dort wäre ein Kongress abgehalten, rationalisieren mit BTX. Natürlich gibt es vielleicht gewisse Nischen in keinen Übersetzer, wo zum Beispiel in Jura gezogen ist und dank quasi so System kann er mit einem Textverarbeitungssystem und Telefonnetz etc. kann er auch in Jura seine Übersetzungen machen. Für ihn ist das ein Gewinn. Es lassen sich auch weitere Nischen ohne weiteres anführen. Aber ich glaube nicht, dass im Ernst ein grösserer Dezentralisierungseffekt realisiert wird, weil das aus verschiedenen anderen Gründen unrentabel, nicht logisch ist.